Ausgabe 93 des Science Busters Podcast und heute heißt's:
Fang das Licht, halt es fest
und mach Wasserstoff draus und Kunststoff und Alkohol.
Willkommen zu Ausgabe 93 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und mir gegenüber sitzen heute Peter Weinberger, Professor für anorganische Chemie an der TU Wien. Hallo.
Hallo.
Und erstmals Alexei Scherevan.
Hallo, servus.
Ebenfalls Professor an der TU, aber für Materialchemie. In der letzten Ausgabe Nummer 92 haben wir anlässlich der COP29 und ihres erwartbar mageren Ergebnisses zurückgeschaut auf den Beginn des Kalenderjahrs in einem Zusammenschnitt unserer monatlichen Frage- und Antwortsendung auf Radio FM4 vom 15.01.2024 mit dem Astronomen Florian Freistetter und Thomas Brudermann, Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz. Und wir haben verglichen, was gelungen ist beim Klimaschutz im Jahr 2024 und was nicht. Kleiner Spoiler, viel ist leider nicht gelungen und die aktuellen Wahlergebnisse weltweit machen auch wenig Hoffnung. Wir haben unter anderem beantwortet, ob lokale Kipppunkte besser sind als globale, wie lange es dauert, bis das Grönlandeis wieder nachgefroren ist, dass man nur einmal aussterben kann, warum es auch positive Kipppunkte geben kann, wie die Zeit war, als man Klimaaktivismus noch als Klimaterrorismus denunzieren hat können, ob es tatsächlich sowas wie Klimaterrorismus einmal geben könnte, wie lang noch Zeit ist, um das Schlimmste zu verhindern, was die Auflösung von Parkplätzen dabei bewirken kann, wie katholisch Klimaschutzkonzepte sein dürfen, ob man auch schnell eine Flasche Schnaps auf Ex trinken soll, wenn man danach zum Trinken aufhören möchte, ob der Veganerwitz der Schwiegermutterwitz des 21. Jahrhunderts ist und ob Oberschut ein verschollen geglaubter Roman von Karl May ist. Heute in Ausgabe 93 wird es gehen um zu viel CO2, komplizierte Beziehungen, explosive Stimmungen und Alkohol. Klingt alles nach einer österreichischen Weihnachtsfeier, aber es geht um Photokatalyse und um Neuigkeiten zur thermochemischen Energiespeicherung. Bevor wir uns aber in die Photokatalyse stürzen, noch ein bisschen zum Werdegang von dir, Alexei. Denn du bist das, was in Österreich gern Ausländer genannt wird und dem gern die Schuld an was auch immer gegeben wird. Du kommst aus St. Petersburg und da kennen ja solche wie ich vielleicht ein bisschen das schöne Stadtbild von Fotos, den Namen Eremitage des Museums oder der Museen sind es, glaube ich, sogar. Also nicht einmal das, weiß ich genau. Den Namen des 20. Jahrhunderts kennt man vielleicht noch, aber nicht viel mehr. Du arbeitest heute an der TU Wien als Professor, aber bist in St. Petersburg geboren. Erzähl mal kurz, was dich nach Wien geführt hat, bitte.
So, es kann eine lange Geschichte sein.
Ich weiß, ja, wir haben endlos Zeit, es ist ein Podcast.
Also ganz am Anfang, ich wurde doch in Leningrad, St. Petersburg geboren, aber nur weil meine Familie, meine Eltern dort studiert haben. Und dann nach einem Monat bin ich nach Sotschi eigentlich umgezogen.
Ja, das mit kennt der Familie. Man ja von den Olympischen Spielen mittlerweile.
Das ist eine schöne Stadt, genau. Und eigentlich, ich bin da aufgewachsen, in der Schule gegangen, Chemie angefangen, auch in der Schule. Und meine Lehrerin hat immer gesagt, du bist gut, du kannst weitergehen. Und das war nur eine einfache Schule. So ich bin sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe.
Also die hat wirklich dich herausgepickt, also die hat Chemie schon auch gut gefallen oder du hast ihr gut gefallen und sie war Chemikerin und hat sie gesagt, damit sie die öfter trifft, fördert sie die in Chemie?
Ich glaube, das war beidseitig, ja, wir haben uns kennengelernt und gemocht und am Ende meine Liebe für Chemie ist angefangen da.
Ganz ähnlich wie bei dir, Peter, du hast ja einen Chemieprofessor gehabt.
Der war hervorragend, ja, genau.
Und du warst aus verschiedenen privaten Gründen lieber an der Schule als zu Hause und du bist dann gefördert worden. Da ist die Liebe zur Chemie auch erwacht, weil dir zusätzlich, wie ihm Alexi beigebracht worden ist, dass Chemie besonders reizvoll und interessant sei.
Vollkommen richtig, ja. Also der liebe Professor Binder hat er geheißen, ja. Der hat einfach Chemie gelebt, der hat es nicht unterrichtet, ja. Ich meine, der hat wieder MacGyver aus dem Tafelfetzen Zucker gemacht und solche Scherze mehr, ne? Das war einfach faszinierend, ja. Und da wollte man dabei sein.
Und wie hat deine Lehrerin deine Liebe und Zuneigung zur Chemie wecken können? Was hat die da Besonderes gemacht?
Ich glaube, sie hat mich einfach sehr schwierige Aufgaben gegeben, die eigentlich auf dem höheren Niveau waren. Und ich habe das als ein Challenge gefunden. Und ich habe das immer gelöst und weiter gelöst. Und sie hat gedacht, okay, er schafft das, er kann mehr. So, für mich, das war vielleicht nur ein Spiel am Anfang. Mhm.
Aber du kannst ja nicht nur Chemie, weil du lebst jetzt in Wien seit einigen Jahren. Sprichst auch Deutsch, sodass wir den Podcast auf Deutsch aufnehmen können. Englisch ist die Wissenschaftssprache. Ich nehme an, das wirst du auch fließend beherrschen. Russisch sowieso.
Sowieso.
Und vielleicht noch ein, zwei andere Sprachen dazu, die sich so ergeben haben unterwegs. Du warst da in Japan zwischendurch einmal oder zumindest in einer Forschungsgruppe dort. Weiß nicht, ob, warst du in Japan selber oder warst du nur in der Forschungsgruppe aus der Ferne?
Ich war da einen Monat lang während meinem Doktoratstudium und
ein
natürlich
einen Monat lang. Lernt man Leute kennen, geht trinken und fliegt wieder zurück, oder?
Genau, das Essen habe ich sehr gut kennengelernt und Leute da, aber nicht die Sprache, absolut nicht, leider.
Aber
und
man muss dazu sagen, er ist ja dadurch, dass er in Sochi aufgewachsen ist, auch ein hervorragender Skifahrer. Mhm. Ne?
Das imponiert dir ja, oder?
Natürlich, das hat uns sofort auf dieselbe Wellenlänge gebracht.
Absolut.
Gehen wir zurück in deine Schulzeit in Sochi. Das heißt, du warst wahrscheinlich rundherum ein guter Schüler und besonders begabt für Chemie. Warst du dann eigentlich in der Klassengemeinschaft auch beliebt, wenn du so ein Lehrerschatzi warst?
Ja und nein. Ja, ich hatte so ein Bubble in meiner Klasse. So, es gab viele Leute, die wirklich gut studiert haben. Mhm. Ja, wir haben uns unterstützt und wir sind bis jetzt Freunde. Mhm. Aber es gab natürlich andere Leute in der Schule, die ein bisschen schwieriger waren und nicht so glücklich waren mit den Leuten wie ich. Mhm. Aber ich glaube, das hat mir gut geholfen, Leute zu verstehen, Empathie zu entwickeln und so weiter. Mhm. Das nutze ich bis jetzt.
Mhm. Studiert hast du dann aber nicht auf der Ski Akademie in Sochi, sondern in Moskau, oder?
Ja, in dieser Zeit, wir wussten noch nicht, dass die Olympischen Spiele kommen. Mhm. Ja, und meine Wahl war Moskau, nach Moskau zu ziehen und das Studium anzufangen, Chemiestudium an der beste Universität in unserem Land bis jetzt, Lomonosov, Moscow State University. Und ich habe mit Chemie angefangen und es hat Das System in Russland ist sehr einfach. Man kann nicht so viel wählen. Mhm. Alles ist schon vorgewählt für dich. Mhm. Und es dauert 5 Jahre, bis du fertig bist.
Aber wie ist es denn der Zugang? Also in Österreich gibt es ja formal zumindest keine Studiengebühren, aber ab einem gewissen Zeitpunkt und der Zugang ist einigermaßen frei. Es gibt nicht so wie in Deutschland einen Numerus Clausus. Wenn du in Sochi aufgewachsen bist und ein talentierter Schüler und dann wahrscheinlich Abiturient, also Maturant warst, weiß nicht, wie die Matura oder wie die Schule abschließt, wie schließt das Gymnasium in Russland ab?
Ja, wir studieren entweder bis die 9. Klasse oder 11. Mhm. 11. bedeutet, du bist bereit, für eine Uni zu gehen. Mhm. 9. Du bist vielleicht für andere Ausbildungen bereits. Es heißt Gymnasium, ja. Und es gibt Prüfungen am Ende.
Genau, am Ende. Also das, was bei uns Matura ist, wie heißt das bei euch?
Jedine государственный экзамен. Das heißt so eine
Universitätsreife Prüfung quasi.
Ja, sagen wir das. Genau. Mhm. Und es gibt verschiedene Fächer. Mhm. Ja, du wählst die Fächer. Es hängt davon ab, wohin, ja, in welche Uni du willst und in welche Fach du willst.
Und du kannst, also wenn du sagst, ich möchte gerne nach Moskau, weil das ist die beste Universität, dann kommst du dort automatisch hin oder da gibt es Prüfungen, so wie es bei vielen Fächern mittlerweile auf den Universitäten Aufnahmeprüfungen gibt, wo ja teilweise sehr grob und absurd ausgesiebt wird oder kannst du da einfach hingehen mit einem Notenschnitt oder mit einer Empfehlung deiner Lehrerin?
Ja, das funktioniert in einem idealen Fall genau so. Du hast deine Prüfung in Sochi geschrieben, du hast so viele Punkte und wenn du genug hast, dann kannst du jeder Uni wählen. Mhm. Aber es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel Olympiade. Wenn du eine Olympiade geschrieben hast und sehr gut bist, dann kannst du auch eigentlich eine Uni wählen und die Uni nimmt dich automatisch an.
Okay. Wie groß ist denn die Universität? Wie viele Studierende waren denn dort?
Das ist 40.000 Studierende. Das ist eine der größten Unis in Moskau und auch Russland und es gibt alle Fächer, ja, so von Chemie, Physik, Biologie, aber auch Sozialfächer, Wirtschaft, alles.
Also 40.000, das sind mehr Menschen als in den meisten Städten Österreichs. Gibt, glaube ich, vielleicht eine Handvoll.
Stimmt.
Vielleicht sagen wir großzügig 2 Handvoll Städte in Österreich, die mehr Einwohnerinnen haben, aber Und wenn man da die Zulieferbetriebe, die Wohngegenden nimmt, dann ist ja allein die Uni schon der viertgrößte Stadt Österreichs von der Einwohnerzahl her.
Es kann sein. Und auch die Lage in Moskau ist, dass diese Uni hat einen schönen Campus in der Stadt, ja, und es ist sehr zentriert und sehr schöne Gebäude, sehr alte Gebäude von sowjetischer Unionszeit. Und die Studierenden, fast alle, wohnen auch am Campus. So, das ist auch anders mit Österreich. So, quasi jeder Student bekommt einen Platz in einer Wohnanlage, wo man so alle 5 Jahre bleibt und wohnt. Das ist auch alles kostenlos.
Das ist natürlich günstig und das ist eigentlich ein riesiges Studentenheim noch um die Universität rundherum oder innen drinnen oder am Rande.
Absolut, absolut. Es gibt alles, was du brauchst, die Shops, Geschäfte und Essen.
Ja, fast wie im Silicon Valley bei Google.
Genau, du bleibst da wirklich. Ich glaube, die ersten 2 Jahre war ich nur am Campus. Ich habe kein Moskau gesehen.
Nur der Cluburlaub auf der Elite-Uni.
Ja, aber das ist nicht so schön. Aber man kann sich wirklich konzentrieren dann. Und du lernst natürlich, du lernst neue Leute kennen und alle sind super engagiert, klug und du bekommst gute Beziehungen, Connections für die Zukunft und du konzentrierst dich wirklich auf das Studium, weil...
Naja, das ist wahrscheinlich dick aufgetragen, wenn 40.000 Leute in einem riesigen Studentenheim wohnen, da wird ja genug gefeiert werden auch.
Absolut, es gibt 2 Aufgaben dann, genau, feiern und dann studieren und dann Nacht oder Tag, das ist nicht so wichtig.
Wie lange hast du studiert?
Ich habe genau 5 Jahre studiert und das machen alle. Es ist nicht so wie in Österreich. Man kann frei wählen, wie lang oder welche Fächer möchte ich dieses Jahr, dieses Semester absolvieren. Und es ist auch ein bisschen strikt, weil zum Beispiel nach dem ersten Semester gibt es 3 Prüfungen. Mhm. Wenn du eine nicht schaffst, dann bist du weg. Du kannst es nicht wirklich wiederholen. Du schaffst nicht dein Studium und du musst von Anfang an anfangen. Mhm. Ja, und das kann auch nach dem 4. Jahr passieren.
Aber der Druck ist ja enorm. Das heißt, einmal durchfallen bei einer Prüfung heißt ausscheiden aus dem Studium und das Leben geht einen anderen Weg weiter, oder?
Du kannst es wiederholen in diesem Semester. Es gibt so 2 Sessions, ja, Prüfungstermine quasi, ja, nach dem Semester. Ein normales und dann noch ein nach den Ferien, wo du das wiederholen kannst. Wenn du beide nicht schaffst, dann ciao.
Ist das Studium an der Universität zu Ende oder überhaupt an allen Unis in Russland?
Nein, an dieser Universität. So, du musst dann neu anfangen komplett und nochmal die Prüfungen machen.
Mhm. Aber wenn du sagst, das ist die beste Universität gewesen, wer war der Namensgeber noch einmal?
Lomonosov.
Ja, wer war das? Lomonosov?
Lomonosov ist so ein, sagen wir, erster Wirtschafter, Wissenschaftler, erster Wissenschaftler in russischer Empire.
Also noch im Zahnreich oder schon später?
Genau, also das ist 17., 18. Jahrhundert. Mhm. So er war Philosopher, er war Poet, er hat auch angefangen mit Experimenten und er hat quasi die erste Uni etabliert in Russland, in russische Empire.
Und schon, das war schon dort, wo jetzt seine Uni steht, schon in Moskau oder war die andere?
Das war genau in Moskau, eigentlich im Zentrum. Es gibt noch das Gebäude, wo in der Nähe von Rotem Platz steht, ja. Aber natürlich das Campus, wo ich war, das ist was Neues, was während der Sowjetischen Union gebaut wurde. Das sieht wirklich schön aus, kann man das die Bilder anschauen.
Und was du erzählt hast im Vorfeld ist, Chemie hat dir in der Schule Vergnügen bereitet, du bist gefördert worden, du hast es studiert, aber eigentlich erst während der letzten beiden Jahre ist da so richtig der Knopf aufgegangen.
Ja, stimmt. So, das ist auch eigentlich, finde ich, sehr interessant jetzt. So in Russland fängt man an der Uni zu studieren mit 16, 17 Jahre alt.
So früh schon?
So früh, und ich glaube, die Leute sind normalerweise nicht so reif, ja. So, sie können, das passiert oft, dass die Leute entscheiden das nicht selber, entscheiden vielleicht die Eltern oder die Lehrer, die sehen das, okay, das passt, das muss passen, du bist hier gut in diesem Fach, ja. Und nur danach verstehen die Leute, ob ich das mag oder nicht.
Aber da muss man ein Riesenglück haben, oder?
Genau. Und eigentlich in meinem Fall, das war auch so. Ich glaube, am Anfang war es ein bisschen wie ein Spiel für mich. Das war interessant. Ich habe es als herausfordernd gefunden. Mhm. In den ersten Jahren war ich quasi auch, ich habe gemacht, was alle anderen gemacht haben. Mhm. Ja, das war enorm viel Druck. Man musste alles schaffen. Mhm. Ich hatte nicht die Zeit, um zu überlegen, ob ich das wirklich mache. Und wirklich, wenn die physikalische Chemie angefangen hat und kolloidale Chemie, irgendwie diese Konzepte, und war ich vielleicht ein bisschen älter und alles war mit weniger Stress. Das war quasi am Ende des Studiums. Ich habe wirklich das, ja, geliebt. Und ich habe realisiert, dass ich das wirklich machen möchte. Ich mag die Wissenschaft.
Also ich, wie ich 16, 17 war, hat das, was ich heute mache, so möglicherweise zu knospen begonnen, aber ich habe dann ganz was anderes zu studieren begonnen, nämlich ganz kurz Medizin studiert, um dann aber Kabarettist zu werden. Aber wenn in der Zeit, wahrscheinlich ist die Entscheidung schon vorher, muss ja vorher schon fallen, wenn du mit 16, 17 zu studieren beginnst, muss man sich ja mit 14, 15 wahrscheinlich schon anmelden oder wird man angemeldet. Mhm. Mit 14 war bei mir völlig unklar, was man aus mir machen könnte. Also da muss es ja, sagen wir jetzt konservativ geschätzt, ein Drittel der jungen Menschen geben, die dann komplett unglücklich sind mit der Wahl, die für sie getroffen wird. Was machen die dann? Die ergreifen irgendeinen Beruf oder studieren was anderes oder machen das dann und sind ein Leben lang unglücklich in im Beruf?
Ja, alle diese Möglichkeiten, aber das passiert wirklich sehr oft, weil die Leute dann verwenden nicht, was sie gelernt haben zum Beispiel, ja, oder sie wechseln komplett oder sie studieren nochmal, um was eigentlich Wichtiges, Relevantes zu verstehen oder zu wissen. Leider ist es so, das ist das System, was von früher kommt, und es ist bis jetzt eigentlich sehr ähnlich geblieben. Deswegen schätze ich, was hier passiert. Meine Doktoranden sind so 30. Mhm. Und das ist besser als in meiner Zeit, war ich 22, als ich mein Doktorstudium angefangen habe.
Ja, da wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nichts ändern, weil die Reformkraft im aktuellen Russland ist ja nicht unbedingt besonders groß.
Absolut, absolut. Sehr konservativ sind wir.
Du hast in Tokio viel gegessen, getrunken, geplaudert, aber das war, glaube ich, auch der letzte Mosaikstein, um das Studium abzuschließen, in molekularer Materialchemie. Habe ich das richtig zusammengepuzzelt jetzt, oder ist das ein Schritt zu wenig?
So, in dieser Zeit, als ich in Japan war, ich habe schon mit Doktorstudium angefangen. Mhm. Ja, so ich war fertig mit dem Studium in Moskau. Mhm. Und
ich habe unterschlagen, du warst noch in Münster vorher.
Ja, genau. Und aber erst, das war eigentlich eine wichtige Entscheidung, die dann mich nach Wien gebracht hat, nach Ausland zu gehen. Ja, und wir wissen alle, Brain Drain, so das ist ein Phänomen, das sehr oft, also sehr lang passiert. Ja, die Leute von Russland, insbesondere in diesen naturwissenschaftlichen Gebieten, dann nach Europa, nach Amerika ziehen und hier bleiben. Und das ist eigentlich dann mit mir passiert. Mhm. Ja, ich wollte forschen, und ich habe in Russland angefangen nach dem Studium. Mhm. Ich habe gesehen, dass es schwierig ist. Es gibt viele Limitierungen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich vielleicht nach Europa zu forschen. Und Deutschland hat mich aufgenommen.
Wie war es in Münster?
Ja, Münster ist eine schöne Stadt, auf jeden Fall. Ich habe angefangen zu Rad zu fahren, ja, und heute bin ich auch mit dem Rad gekommen.
Was ihr heute in Wien, während wir das aufnehmen, gar nicht angeboten hat, weil heute war ja unfreundlicher Fahrradfahrtag.
Er fährt bei Wind und Wetter und
trotzdem, er finde ich es sehr, sehr bequem und auch sportlich, irgendwie gesundheitfreundlich.
Aber du hast als Erwachsener erst gelernt, Fahrrad zu fahren? Na, du hast das schon vorher beherrscht,
damals. Ja, Kind. Natürlich als Kind, aber trotzdem, ja. In Moskau kann man nicht wirklich Fahrrad fahren, nur als vielleicht am Sonntag im Park, ja, aber als
Fortbewegungsmittel nicht? Ist zu gefährlich oder die Straßen zu schlecht?
Absolut. Ich glaube, es gibt keinen Staat in Russland, wo das normal ist oder üblich ist. Mhm. Ja, leider. So in Europa ist es komplett anders, insbesondere in Wien oder Münster. Ja. Also in Münster habe ich angefangen. Die Uni ist auch sehr schön in Münster.
Ich war auf Physikalische Chemie-Institut. Ich habe angefangen mit meinem Doktorstudium, einen schönen Professor gefunden und gewählt. Und ja, das hat mir sehr gefallen.
Physikalische Chemie ist ja, wenn man nur die beiden Fächer im Gymnasium gehabt hat, eigentlich ein Widerspruch. Da gibt es halt Physik und Chemie. Aber was ist physikalische Chemie?
Es gibt sogar chemikalische Physik, oder chemische Physik, glaube ich, heißt das. Ja. Ja, eigentlich, das ist genau das Gebiet, das mir, glaube ich, im Studium, während des Studiums gefällt hat. Das ist die Chemie, wo man auch sehr viel mit Geräten und mit Geräten arbeitet und Daten sammelt und Beziehungen schaut und irgendwelche Modelle auch konstruiert, die auf physikalische Eigenschaften basieren, so Gravitation zum Beispiel mit kolloidale Chemie. Mhm.
So, aber was ist das genau?
Das ist die Chemie, die mit Kolloiden zu tun hat.
Also ich würde kurz und knackig sagen, einfach wenn die Moleküle immer größer werden, werden sie irgendwann so groß, dass sie auch mit dem freien Auge fast erkennbar werden oder zumindest von der Größe her in der Wellenlänge des Lichts sind. Ja? Also mehrere hundert Nanometer. Und dann spricht man von Kolloiden. Die berühmteste kolloide Lösung ist Milch, ne? Das Milchfett ist kolloidal suspendiert.
Das kann man ja sehr gut sehen in Wirklichkeit. Das ist ja nicht fast sichtbar.
Die Milchaugen sehen wir nicht.
Aber die sind schwer genug, um nach oben, nach unten zu gehen und sich zu bewegen und auch mit Licht zu interagieren. Und sie haben verschiedene Eigenschaften, solche Suspensionen.
Mhm. Damit hast du dich in Münster beschäftigt. Wie lange warst du in Münster?
In Münster war ich 4 Jahre. So, ich hatte nur mein Stipendium für 3 Jahre, um Doktoratstudium abzuschließen. Das habe ich geschafft. Das war genau 3 Jahre plus 1 Monat. Ich bin dann noch ein Jahr da geblieben und dann hatte die schöne Möglichkeit, nach Wien zu kommen, 2015.
Und dieses Zusatzjahr, wie hast du dir das finanziert?
Ich war als Postdoc angenommen, in derselben Gruppe geblieben. Und ich hatte diese Möglichkeit, Gott sei Dank, weiter zu arbeiten. Weil normalerweise 3 Jahre ist ein bisschen zu kurz für ein Doktorstudium. So hier in Österreich, das ist sehr normal, 4 Jahre zu haben. Und das braucht man wirklich, weil du musst nicht nur das neue Thema anzufangen, die Ergebnisse zu kriegen, aber auch sie zu publizieren, zum Beispiel veröffentlichen, sammeln, so nach Japan zu reisen, irgendwelche kritische neue Daten zu sammeln. Es gibt viele verschiedene Aspekte.
Das Thema deiner Doktorarbeit, weißt du das auswendig und kann man es verstehen?
Ich muss sagen, es hat mit Photokatalyse zu tun, auf jeden Fall. Ja. Und das ist was, ich bin dann damit angefangen in Münster mit dem Thema Photokatalyse. Mhm. Ich bin bis jetzt in diesem Thema noch tiefer und tiefer und vielleicht breiter und breiter. Währenddessen bin ich jetzt Materialchemiker. So, das bedeutet, ich entwickle Materialien, anorganische Materialien, die dann photokatalytische Eigenschaften haben. Ja, und ich habe in meinem Doktorstudium so ein Class entwickelt, so sie heißen Nanokohlenstoff anorganische Hybridmaterialien. Nachdem habe ich auch mit Mesoporenmaterialien gearbeitet und jetzt arbeite ich mit Nanopartikeln und Beschichtungen, so quasi, das ist Materialchemie als Gebiet, aber die Anwendung ist immer die Photokatalyse.
Bevor wir uns gleich auf die Photokatalyse stürzen, weil das Wort jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und ich habe das vorher noch nie gehört gehabt, bevor wir uns die Podcastaufnahme ausgemacht haben. Anorganische Chemie ist natürlich das, was der Peter macht und ihr habt am selben Stockwerk gearbeitet, jahrelang, ohne einander aber besser kennenzulernen, aber dann hat quasi der Peter auf einer Konferenz den Katalysator eingesetzt.
Na, jahrelang stimmt ja gar nicht. Das war schon im ersten Jahr, nachdem er gekommen ist. Und da gab es eben die legendäre, immer im Februar stattfindende Workshop-Konferenz für neue Materialien, Novel Materials. Und die war zu dieser Zeit immer in Obertraun. Und da war ich und Alexei kam auch hin. Unter anderem, nachdem ich ein begeisterter Saunageher bin am Abend, nach den anstrengenden Vorträgen, und er auch dort hingekommen ist, haben wir uns dann in der Sauna kennengelernt näher.
Also das ist immer das, wenn du dir die Leute heranbirschst, dann lockst du sie immer in die Sauna.
Oder zum Rotwein.
Oder dann später ins Freiluftbecken in der Therme. Die Ruth Birner Grünberger, die mit der wir auch eine Folge aufgenommen haben, und zwar die Folge Nummer 70 mit dem schönen Titel Wie viel Wissenschaft steckt im Bauernschneuzer? Die hast du ja auch auf diese Art und Weise kennengelernt. Durchgemacht mit viel Alkohol und dann in die Sauna und ins Freiluftbecken von der Therme.
Genau, ja.
Das war auch der Werdegang eures Kennenlernens?
Der Beginn, und vor allem dann, weil er ja auch ein begeisterter Skifahrer ist und nicht nur begeistert, sondern auch gut. Wir waren ja da im Februar.
Also das muss man auch noch sein. Also wenn man nur große Pizze, kleine Pizze, Pflugbogen kann, dann genügt man bei dir nicht.
Na, meine Mitarbeiter müssen auch alle Skifahren können. Und der amerikanische Doktorand, den ich habe, der Jacob Smith, der hat das brav gelernt. Ja, der fährt mittlerweile.
Das heißt, die, wenn sie keine Lust haben, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn sie keine Lust haben, Skifahren zu lernen, die mieten sich Privatjets und fliegen in der Gegend herum, dass die Erderwärmung Fahrt aufnimmt, dass man endlich nicht mehr Skifahren kann.
Na, das tun sie Gott sei Dank nicht. Ja.
Aber solche Konferenzen sind sehr wichtig. Zum Beispiel, wir arbeiten an demselben Stock und wir wissen trotzdem nicht genau, was eigentlich Peter macht, was ich mache. Und wenn wir zusammen zu einer Konferenz fahren, dann sehen wir uns nicht nur im Sauna, sondern wir sehen, womit wir arbeiten. Und dann können wir eigentlich dann besser an dem Stock arbeiten. Ja?
Und ihr arbeitet mittlerweile tatsächlich zusammen?
Ich hatte auch die große Ehre, einen Doktoranden von ihm zu begutachten. Ja. Und dadurch weiß ich natürlich relativ gut, was er mittlerweile macht. Ja. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Wir sehen uns in schöner Regelmäßigkeit. Also zumindest fast täglich, ja. Und da entwickeln sich dann auch ganz nette Ganggespräche, nicht? Und wenn dann fachliche Fragen sind, dann kann man natürlich gleich auf direktem Wege, nicht? Das sind dann einfach nur ein paar Türen weiter, nicht? Und meine Leute haben außerdem auch das Riesenglück, ein spezielles Spektrometer, das er hat, benutzen zu dürfen. Das heißt, daraus hat sich also wirklich eine wunderschöne Zusammenarbeit mittlerweile ergeben. Ja?
Über deine Neigung zur, und jetzt sind wir endlich dort, Fotokatalyse. Was kann man sich da drunter vorstellen? Foto, da kann man noch ein bisschen Licht herleiten, wenn man möchte, das geht sich aus. Katalysator hat man auch schon irgendwann einmal gehört, aber Fotokatalyse, was das genau ist, was man damit macht und was da rauskommt, oder ich nehme an, es ist Grundlagenforschung in erster Linie. Wie schaut die Forschung aus, wie schaut der Alltag aus?
Ja, so Fotokatalyse generell gesehen, Katalyse versteht man, ich glaube, mehr oder weniger. So dass,
also die Sauna ist ein Katalysator.
Das war ein Katalysator für unsere Beziehung, sagen wir. Aber ein Katalysator normalerweise ist ein Stoff, das eine chemische Reaktion beschleunigt.
Mhm. Jetzt, aber selber nur, also nicht wieder so rauskommt, wie er reingegangen ist,
genau,
oder?
Genau. So, man gibt ein Gramm rein und bekommt das zurück, im idealen Fall, ja. So, jetzt, um Katalyse zu treiben, normalerweise brauchen wir Energie, und das ist sehr oft, dass wir die thermische Energie brauchen. Mhm. So viele Katalysatoren brauchen 400, 500, 600 Grad, um diese Reaktion zu aktivieren, sagen wir. Aber natürlich, diese thermische Energie kostet Geld und jetzt noch viel, viel mehr Geld als vorher. Und die Alternative aber, diese Energie zu gewinnen, ist direkt von dem Sonnenlicht. Natürlich, Sonne gibt unsere Erde unglaublich viel Energie pro Quadratmeter. Das ist schon genug, um viele Sachen zu treiben. Mhm. Und die Idee von Fotokatalysator ist, das ist so ein Stoff, das eine Reaktion beschleunigt, aber er kann absorbieren diese Energie und in so einer Art und Weise, dass diese Energie benutzt wird. Mhm. Nicht nur wärmer wird es, sondern es gibt besondere Prozesse, die dann drinnen passieren. Aber dann mit dieser Energie kann man so eine Reaktion beschleunigen.
Das war jetzt eine kurze Beschreibung dessen, was passiert. Aber was machst du denn konkret? Mit welchen Stoffen arbeitest du konkret? Und was wird katalysiert, dass das dann am Ende rauskommt?
Ja, ich glaube, diese zweite Frage ist sogar mehr interessant. Obwohl die erste, wir arbeiten mit anorganischen Materialien. Wir sind Materialchemiker, obwohl es gibt auch molekulare Fotokatalysatoren, es gibt organische Fotokatalysatoren, so es gibt verschiedene Strukturen, ja, in Chemie, die diese Eigenschaften haben. So in meinem Fall, das
Beispiel, das wir immer benutzen, ist Titandioxid. So Rutil oder Anatas, das ist so ein Stein, ja, das ist auch ein Mineral.
Und den findet man häufig oder der ist selten?
Ziemlich häufig, ja. Man kann auch sogar Einkristalle finden oder wachsen lassen, so damit kann man auch das Prozess besser untersuchen. Aber wir arbeiten mit Nanopartikeln. Die sind sehr klein und sie haben eine große Oberfläche. Oberfläche ist sehr wichtig für Katalyse. Je mehr, desto mehr aktiven Zentren hast du. Und dann dieses Titandioxid ist so ein halbleitender Material. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt.
Ja. Aber erklär es trotzdem.
Ja, gut, so. Es gibt Materialien, die leitende Eigenschaften haben, so die Strom gut leiten. Mhm. Oder es gibt Materialien, die Strom nicht gut leiten. Die sind Insulatoren. Und es gibt auch ein Glas inzwischen. So, sie sind Insulatoren, aber unter bestimmten Bedingungen, sie können auch Strom leiten.
Also wenn es zum Beispiel sehr kalt wird, werden manche Materialien leitend.
Das sind superleitende Materialien. Genau. Genau. Aber in diesem Fall, unsere Materialien sind Halbleiter, wie sie heißen, Halbleiter, wenn sie mit einem bestimmten Wellenlängen bestrahlt sind, ja, mit Licht, dann können sie auch diese Ladung quasi leiten und dann mit diesen Elektronen quasi Direktionen treiben.
Okay, weil Halbleiter klingt so ein bisschen wie der Traumjob der meisten Österreicher, Österreicherinnen. Man hat zwar eine leitende Funktion, aber nur halb, man ist für nichts verantwortlich.
Ich glaube, das ist sehr ähnlich. So, aber das ist noch interessanter, welche Reaktionen kann man treiben. Und das wurde schon vor 50 Jahren eigentlich demonstriert, dann das mit so einem Titandioxid und UV-Lichtphotonen kann man Wasser spalten. Mhm. Und das ist eine interessante und einfache Reaktion. Wasser kennen wir alle, H2O, das ist eine Flüssigkeit. Mhm. Ja, so die Moleküle sind klein, bestehen aus Wasserstoff- und Sauerstoffatomen. Mhm. Ja, und jetzt eigentlich, wenn man Titandioxid bestrahlt, werden die gespalten, diese Verbindung wird gespalten und wir bekommen Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2.
Also es ist ja die klassische Knallgasreaktion, ist es, oder?
Absolut, das ist ein bisschen gefährlich, aber es hängt davon ab, wie viel du produzierst und welche Konzentration sie vorhanden sind. Hier vielleicht Peter kann ein bisschen mehr dazu sagen. Er hat viel mit Explosionen zu tun, hatte. Aber was natürlich interessant ist, ist, dass so Wasser ist eine stabile Molekül. Es gibt viel Wasser und normalerweise ist es sehr schwierig, Wasser zu spalten. So normalerweise braucht man, wenn man einfach Wasser nimmt, ja, und aufwärmt, man braucht 2000 Grad, um diese Bindung zu destabilisieren, ja, und Wasserstoff zum Beispiel zu produzieren. Aber in diesem Fall, wir machen das unter normalen Bedingungen, Raumtemperatur, aber einfach mit der Energie von Licht.
Der normale Atmosphärendruck, Raumtemperatur und trotzdem Elektrolyse nennt man das ja, glaube ich, auch, oder?
Ja, Elektrolyse macht das auch. Man kann das Wasser spalten auch mit Elektroden, aber in diesem Fall braucht man Strom. So, aber in diesem Fall...
Ihr nehmt Licht, also wirklich Photonen oder die Wärmestrahlung der Sonne?
Nein, wir nehmen wirklich die Photonen. Das ist nicht wegen dieser Wärme, die kommt, weil, wie gesagt, mit Temperatur braucht man 2000 Grad, um Wasser zu spalten. In diesem Fall ist es wirklich anders. Das ist dieses Prozess von Katalyse, das wirklich passiert.
Da sind niedrigere Temperaturen, bevor wieder irgendein Institut auf der TU warm abgetragen wird. Und wie genau macht sie das? Also Nano ist ja, glaube ich, 10 hoch minus 9 ist, glaube ich, Nano.
Ja, das ist Nano.
Sehr klein. Sehen kann man da gar nichts. Wie geht's ihr denn da vor, wenn ihr so einen katalytischen Vorgang einrichtet, durchführt und danach schaut, ob es gelungen ist?
So, wie herstellen diese Nanomaterialien? Am Ende des Tages sehen sie als so ein Pulver. Die Frage ist, wovon ist das Pulver? Ja, wovon besteht das Pulver? Ja, und wenn man dann Mikroskope nimmt, Elektronenmikroskope, dann kann man wirklich sehen, wie klein sind diese Partikel. Ja, und am besten ist, wenn die Partikel sehr klein sind, so 10 Nanometer, 20 Nanometer, 100 Nanometer oder 1 Mikrometer, ja, am meisten.
Ist die ideale Größe, um damit zu arbeiten.
Die ideale Größe, genau. Und dann das Pulver gibt man in was rein. Mhm. Ja, wir auch produzieren und entwickeln unsere Reaktoren, wo wir das alles testen können. Mhm. Die sind einfach aus Glas gebaut, die sind geschlossen, damit Wasserstoff oder Sauerstoff sich nicht...
Wieder nicht verflüchtigen kann.
Genau. Und dann, wir strahlen Licht, so wir haben auch Lichtquellen, so wir arbeiten normalerweise nicht mit Sonnenlicht, weil es zu unstabil für uns ist. Ja, wir möchten, dass wir unsere Experimente heute und morgen ähnlich haben. Deswegen arbeiten wir mit künstlichen Lichtquellen, mit LED-Quellen, mit verschiedenen Lampen, die auch Solarspektrum
imitieren sozusagen. Ja.
Vielen Dank.
Ihr arbeitet in einer Art Solarium.
Künstliche Sonne, ja.
Ja, genau. Und dann wir bestrahlen unser Reaktor und schauen, was nach einer Stunde passiert. Wir können auch unser Katalysator wieder untersuchen, was ist mit dem passiert und natürlich, welche Produkte haben wir jetzt nach dieser Reaktion von Wasserspaltung.
Die Idee für die Photokatalyse fußt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, offensichtlich darauf, dass man halt Pflanzen beobachtet, analysiert hat und draufgekommen ist, das sind halt extrem effektive Kraftwerke, die halt viele Millionen Jahre Zeit gehabt haben, um was zu entwickeln. Das ist jetzt, deine Lebensspanne sind nicht viele Millionen Jahre, du musst das in kürzerer Zeit zu Wege bringen. Aber da hat man eben gesehen, aus Wasser und CO2 aus der Luft und noch einigen anderen Stoffen, aber im Wesentlichen können die Pflanzen dann über Photosynthese die Dinge herstellen, die Substanzen herstellen, die sie zum Wachsen brauchen. Und ihr versucht ja was Ähnliches. Ihr versucht ja auch, wenn ihr Wasser spaltet, tatsächlich mit dieser Katalyse in Anlehnung an die Photosynthese Wasserstoff herzustellen, als Energieträger, den man dann später einsetzen kann. Aber das geht ja mittlerweile noch einen Schritt weiter, oder?
Ja, so was wir eigentlich machen, heißt auch künstliche Photosynthese, weil wir nehmen viel Inspiration von, was die Natur macht, stimmt. So in Natur, was passiert? Die Pflanzen, sie nehmen die Energie von Sonnenlicht, CO2 und Wasser und produzieren Sauerstoff und viele Stoffe, die wichtig sind. So eigentlich, das ist auch möglich mit unseren Materialien. So bis jetzt habe ich nur über Wasserspaltung gesprochen, aber natürlich, wenn man auch CO2 als Reagent dazu gibt, es ist auch möglich, das ist viel schwieriger von mechanistischen Seiten, aber es ist möglich, CO2 mit den Protonen, mit dem Wasserstoff zu kombinieren und auch verschiedene Produkte wie Methan, Methanol, Ethanol zu produzieren. Das wurde schon demonstriert. Die Frage ist, können wir das mit einer gute Wirkungsgrad zu produzieren.
Also das wurde schon demonstriert, heißt, es ist theoretisch möglich oder es ist im Labor tatsächlich schon gelungen, aber sehr aufwendig und es steht noch nicht fest, ob man skalieren kann, aber es ist tatsächlich, den Vorgang gibt's beschrieben und man kann aus CO2 und Sonnenlicht oder sonnenähnlichem Licht tatsächlich Alkohol herstellen, den man dann für verschiedene weitere chemische Prozesse und als Treibstoff verwenden könnte?
Ja, absolut. Es gibt viele Studien, die das beweisen. Es gibt schon viele Materialien, die das machen können. Die Frage ist nur für diese praktische Anwendung. Mhm. Und die Fragen sind, wie teuer ist mein Photokatalysator, ja, welche Elemente er hat, gibt es Metalle, die toxisch sind, gibt es Metalle, die zu teuer sind, wie Iridium und Platin, die möchten wir jetzt ersetzen. Es gibt auch eine Frage über, wie viel Wasserstoff oder wie viel Alkohol können wir eigentlich pro Stunde produzieren, weil natürlich wir, alle Menschen hier, wir brauchen ziemlich viel Treibstoff, ja, oder Alkohol. Es hängt davon ab, was für ein Tag ist es.
Oder.
Genau, die Frage ist, ja, können wir das, unser Prozess für die Industrie anbieten? Sind wir reif genug für die Industrie? Und hier meine Antwort ist, noch nicht leider. Ja, aber es wurde schon demonstriert, es gibt auch größere Demonstratoren, die auf eine größere Oberfläche das zeigen, dass es möglich ist und die Effizienzen sind klar, die sind nicht hoch, aber dafür ist unser Prozess billig und auch experimentell nicht so schwierig aufzubauen.
Und jetzt haben wir schon einmal in einer unserer Shows und auch in unserem letzten Buch darüber geredet, dass an der Uni Linz was Ähnliches gemacht wird, nämlich Wolfgang Schöffberger, den du, wenn du so wie du nichts kennen wirst, der ist das der Katalysator, mit dem ihr arbeitet, der Florian Freistetter, der Astronom in unserem Ensemble, der hat diesen Namen auswendig gelernt, diese extrem lange Wurst, Tetracyclo, irgendwas, was weiß ich, wie der Katalysator heißt. Das ist der Katalysator, mit dem ihr arbeitet.
Nein, so, wir kennen uns auch. So, es gibt ein paar Gruppen in Österreich, die in diesem Gebiet arbeiten, Photokatalyse. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt anorganische Materialien, organische Materialien. Es gibt auch molekulare, also Molekülen, die als Photokatalysatoren verwendet sein können. Und er arbeitet mit molekularen Photokatalysen. Das ist meine Sicht. Vielleicht nicht nur, aber das unterscheidet uns so. Er kommt quasi von der Seite organische Chemie und Synthese. So, sie machen diese Molekülen, die speziell sind, oder sie entwickeln diese Molekülen, damit sie noch besser arbeiten.
Genau, das ist mit Kobalt, Triphenyl, bla 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 und so weiter. Und
genau, das sind große Komplexe mit dem Kobalt als aktives Zentrum für die Direktion treibt, und diese Moleküle können die Licht absorbieren und dann eigentlich Direktion treiben.
Und dann hat man eben Alkohol, den man für viele industrielle Vorgänge braucht, nicht nur zum Hände desinfizieren und um sie zu berauschen, sondern das ist ja tatsächlich ein wichtiger Rohstoff für viele industrielle Vorgänge, aber auf Brennstoffzellen können ja auch mit Alkohol fahren. Also das ist tatsächlich ein möglicher Rohstoff oder Ersatzstoff für Fortbewegung im Alltag, wenn das dann tatsächlich einmal so im industriellen Maßstab möglich sein wird.
Ich glaube, die Brennstoffzellen sind jetzt gut integriert. Ja, fast alle funktionieren mit Wasserstoff und Sauerstoff als Gemisch. Aber ja, natürlich, man kann andere Substanzen brennen, ja, elektrochemisch brennen, nicht nur Wasserstoff. Ja, Alkohole zum Beispiel. Hier arbeitet in meiner Gruppe noch ein Wissenschaftler, der mit Elektrokatalyse viel mehr zu tun hat, und sie entwickeln auch Prozesse, die dann CO2 umwandeln in diese Stoffe, die dann in Brennstoffzellen verwendet sein können.
Aber wir haben es am Anfang kurz erwähnt, das ist im Wesentlichen Grundlagenforschung. Das heißt, du gehst an deine Arbeit nicht heran, damit das irgendwann einmal Industriereife hat, sondern du schaust, wie die Dinge funktionieren, oder?
Genau. Wir sind ein bisschen weit weg von Industrie und diesen industriellen Fragen. Wir wollen wirklich verstehen, wie genau das passiert auf diesem Nanometer-Skala, auf dieser molekularen Skala. Ja, wie genau diese Photonen absorbiert werden, was danach passiert, was limitiert unsere Reaktion. Und wir verwenden verschiedenste Methoden, um das zu verstehen. Und die Idee natürlich ist, dass wir quasi unser Verständnis entwickeln für das Prozess, und am Ende des Tages, wenn wir viel verstehen, können wir auch viel bessere Katalysatoren entwickeln.
Weil Photosynthese selber ist ja schon sehr kompliziert.
Das ist extrem sehr kompliziert.
Da gibt es ja ATP, irgendwas. Der Peter hat das einmal ganz schematisch erklärt in einer TV-Folge von uns. Fang das Licht hat ja tatsächlich geheißen. Aber selbst so runtergebrochen, und wenn man nur einen Bruchteil davon erfährt, ist das ja ein unfassbar komplizierter Vorgang.
Das ist unfassbar kompliziert, und deswegen hat es Millionen Jahren gedauert, bis unsere Pflanzen da sind. Ja. Und natürlich, wir als Chemiker jetzt seit 50 Jahren damit arbeiten, natürlich haben wir schöne Geräte, und man versteht, dass das ist eine gute Investition. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, wir müssen diese Zeit auch bekommen und das Verständnis bekommen von Leuten, von Städten, dass es potenziell sehr wichtige Vorteile bringt.
Also das ist diese Art von Technologieoffenheit, die wir gut brauchen können und die man sich wünscht, und nicht so, wie sie im politischen Alltag verwendet wird, wo man eigentlich nur Stillstand und Ignoranz damit kennzeichnet, nämlich daran zu forschen, dass laufend Fortschritte möglich sind und dass irgendwann einmal vielleicht aus dieser Grundlagenforschung was entsteht oder auch nicht. Das weiß man ja bei Grundlagenforschung nie, was daraus entstehen könnte. Es ist halt grundsätzlich gut, dass man die Welt gut versteht, damit man dann auf das zugreifen kann, was man braucht, wenn man es brauchen kann für irgendeine Anwendung. Also diese Technologieoffenheit ist gut und man kann aber nicht abschätzen, in welchem Zeitrahmen was daraus hervorgeht, sondern es ist so kompliziert und ihr forscht dran und braucht halt Zeit, Raum und Geld. Nur weil es so verlockend klingt zu sagen, man kann mit Katalyse CO2 aufspalten, den Kohlenstoff gewinnen und deshalb können wir weiterhin alle Fleisch essen, mit dem Auto fahren und mit dem Flugzeug in der Gegend herumfahren und uns überhaupt nicht verändern. Das ist natürlich ein Trugschluss, sondern wir versuchen nur was zu verstehen und irgendwann einmal vielleicht kann man damit die Erderhitzung auffangen, helfen, aber es ist überhaupt keine gute Idee zu sagen, das ist das Ziel und das können wir in 5 Jahren auf jeden Fall bieten.
Ja, absolut, sehr gut gesagt. Ich glaube, es gibt schon Methoden, die Wasserstoff produzieren, ja, aber das ist ein graues Wasserstoff, ja, das kommt von Erdgas, ja, natürlich bekommen wir viel CO2 raus und das bringt andere Probleme, ja, und viele Leute sagen, ja, wir brauchen nicht diese grünen Technologien. Dann natürlich gibt's schon irgendwelche grüne Technologien, die Wasserspaltung machen. Zum Beispiel, was jetzt gemacht ist, ist, wir nehmen Photovoltaik, sie sind jetzt überall, ja, wir können grüner Strom produzieren, ja, und dann mit diesem grünen Strom können wir Elektrolyse treiben von Wasser. Ja, und dann eigentlich kann man sagen, der Wasserstoff, der entsteht, ist grün. Und dann können wir das weiter verwenden. Und das Problem ist, die Leute sagen, es gibt schon eine Technologie, warum brauchen wir andere Technologien? Aber natürlich, es hängt davon ab, wo sind wir? Gibt es viel Sonne? Gibt es nicht viel Sonne? Gibt es genug Photovoltaika für die Welt, um alles zu treiben? Gibt es vielleicht genug Materialien, die diese Photovoltaik brauchen, ja, um die Welt, die Nutzung, die Menge von Energie, die wir brauchen, decken? Ja, und
vielleicht darf ich da noch etwas einwerfen, was das Faszinierende an seiner Forschung ist. Der Wasserstoff, den er herstellt, den kann er ja direkt vor Ort in situ gleich für chemische Reaktionen verwenden. Er muss ihn ja nicht isolieren. Ja? Und jeder Umwandlungsschritt ist immer mit Verlusten verbunden. Ne? Und einfach hier einen Zwischenschritt auszulassen, ist ein Mehrwert. Und das ist das Faszinierende an seiner Forschung.
Ja, ich finde ja eh nicht, dass man sagen muss, Grundlagenforschung muss einmal wohin führen, weil deshalb ist es ja Grundlagenforschung und so viele Anwendungen, ich gerade vor wenigen Jahren in der Pandemie, wie man gesehen hat, mRNA-Impfstoffe und diese kleinen Fetttröpfchen, die man verwenden hat können, also Nanolipoide haben die, glaube ich, geheißen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um halt Dinge in die Blutbahn zu bringen, wo dann das Immunsystem anspringt und so weiter. Das war ja alles Grundlagenforschung. Hat ja kein Mensch irgendwann einmal gesagt, jetzt erfinde ich das, weil da gibt es sicher eine Pandemie, sondern das ist eben Grundlagenforschung und da ist es hauptsächlich interessant herauszufinden, wie Dinge funktionieren, weil man ja dann grundlegender schlauer wird und ich glaube, man kommt ja da ganz oft auf Sachen drauf, wo man vorher noch gar nicht gewusst hat, dass es das Problem gibt.
Ja, genau. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen dann in 10 Jahren kommen, ja. So, wir wussten auch nicht, dass wir diese Energiekrise jetzt so schnell bekommen, ja. Das Problem war die Klimawandel. Jetzt gibt's ein anderes Problem, das genau jetzt uns alle betrifft. So, wir brauchen vielleicht andere Technologien, die nicht komplett reif sind. Und wir müssen das Geld und Ressourcen investieren, sie zu entwickeln.
Und das machst du bitte in den nächsten Jahren auch noch. Dafür schauen wir, dass es mehr Fahrradwege gibt in Wien, dass man in Ruhe Fahrrad fahren kann. Danke vielmals, Heinz Weilen. Einen Schritt weiter bist du schon, Peter. Und wir haben in Folge 57 des Science Busters Podcast, das war vor gut einem Jahr im Mai 2023, gemeinsam mit Peter Ertl darüber gesprochen. In der Folge Chemische Diensterfindungen und Mikrofluidik für die Energiewende. So heißt auch ein Kapitel in unserem aktuellen Buch, dass TCM die Welt retten kann. Das ist natürlich wie immer bei uns sehr dick aufgetragen und es geht nicht um TCM, was als Medizin verkauft wird, aber damit gar nichts zu tun hat, sondern traditionell chinesische Medizin aus der Zeit, wo es halt noch keine echte Medizin gegeben hat, hat man sich halt behelfen müssen mit Sachen und das wird heute in der esoterischen Wertschöpfung verwendet, sondern TCM heißt bei dir thermochemische Materialien, ist das M, glaube ich. Da warst du damals schon mit vielen anderen Forschungsgruppen weltweit relativ weit darin, Energie transportierbar zu machen und da gibt es jetzt ein Update.
Mhm, ja, das ist tatsächlich richtig. Also es geht um Wärme in dem Fall, ja, und Abwärmepotenziale haben wir viele, einerseits aus Industrieprozessen, andererseits auch Solarthermie, also sprich die Wärme, die uns die Sonne liefert.
Weil die Sonne ist ja extrem ineffizient, oder? Also das ist ja extrem, die Kernfusion in der Sonne produziert unfassbar viel Hitze und nur ganz wenig davon kommt eigentlich bei uns an.
Naja, also die Sonne ist schon sehr effizient, ja. Also der möchte ich keinen Vorwurf machen, ja. Der Problemfall ist
anders als die Ursula Stenzel, die ja gesagt hat, an den Hochwassern sind die Sonnenstürme schuld.
Ja, ja, nein, auch das nicht, ja. Sondern das Problem ist natürlich, wenn wir eine Punktquelle jetzt haben, ja, dann strahlt das natürlich in den Raum aus. Und je weiter weg wir von diesem Punkt sind, desto kleinerer Winkelbereich landet bei uns. Ja. Das heißt, von dieser gigantischen Menge, die die Sonne produziert, geht ja nur ein kleines Winkelsegment auf die Erde nieder. Ja. Und das muss ich sagen, die harvesten wir, also die ernten wir eh ganz effizient. Ja. Da sind wir eh super über die letzten Jahrmillionen gewesen. Sonst gäbe es kein Leben auf der Erde, ne? Weil das ist unsere einzige wirkliche primäre Energiequelle. Alles Weitere ist aus dem umgewandelt worden. Und letztlich der Punkt an unseren Arbeiten ist, dass wir eben Vorarbeiten schon ab den Mitte der 10er Jahre gehabt haben und 2018 dann tatsächlich ein Patent im österreichischen Patentamt eingereicht haben, wo es um diese Umsetzung mithilfe von Ammoniak gegangen ist. Und dieses Patent haben wir dann internationalisiert und das hat bis jetzt 2024 gedauert, also sage und schreibe 6 Jahre, bis jetzt nun das Europäische Patentamt uns vor wenigen Tagen erst tatsächlich auch dieses europäische Patent erteilt hat. Und das war die Grundlage für das, was ich mit Peter Ertl in einer weiteren Verfeinerung und vor allem Anwendungsorientierung dann in Kombination mit seiner Mikrofluidik begonnen habe zu erarbeiten. Das ist mittlerweile auch zum Patent eingereicht, einmal in Österreich. Da haben wir noch nicht die Erteilung des Patents. Deswegen darf ich da noch nicht sehr viel im Detail dazu jetzt sagen. Ich kann aber nur so viel sagen, das, was wir hier zum Patent eingereicht haben, haben wir auch im Zuge einer praktischen Umsetzung jetzt über den Sommer in Form eines ersten Prototypen entwickelt. Und das haben wir dank des Austria Wirtschaftsservice auch finanziert bekommen. Das ist das AWS gewesen. Diesen Prototypen, den werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch vorstellen. Wir müssen das halt noch koordinieren mit der Erteilung des Patents. Vorher geht's nicht. Aber dazu finden jetzt sogar noch Filmarbeiten statt, damit wir das dann auch schön in Form eines Kurzvideos vorstellen können. Und das ist tatsächlich also eine Sache, wo wir genau in die Richtung gehen werden, die wir eben schon beim letzten Podcast angesprochen haben, dass wir hier sowas wie einen modularen Wärmespeicher entwickeln. Ja. Und das Schöne an dem ist eben, dass in Abhängigkeit von der Wärmemenge, die wir zur Verfügung haben als Abwärme, den dann wie einen Batteriesatz größer oder kleiner machen können. Und auch die Freisetzung dieser gespeicherten Wärme dann dementsprechend regeln können. Also das ist sozusagen das Ziel dieser Prototypenentwicklung und dann halt natürlich dafür dann passende Anwendungen zu finden. Das ist die eine Schiene. Und auf europäischer Ebene habe ich das Riesenglück, mittlerweile in einem sehr, sehr engagierten Netzwerk zu sein, das auch dankenswerterweise sehr gut finanziert ist, dank der Europäischen Union. Also es ist wirklich ein hervorragendes Projekt mit einer Gesamtprojektsumme von 5 Millionen Euro. Also das ist jetzt nicht nix. Ja. Ich meine, nicht alles bei mir. Ja. Das ist ein Konsortium aus 14 Partnern. Also das ist schon groß. Ja. Aber wir sind die einzigen Chemiker dabei. Das ist, läuft jetzt mittlerweile seit Mai letzten Jahres. Mhm. Und da haben wir heuer über den Sommer einen ersten Test sehr erfolgreich bei Kollegen an der Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrale in Stuttgart getestet und auch die ersten Zyklen gefahren, wo wir also sagen, super, das ist nicht nur eine Einmalgeschichte und dann war's das, weil das wäre ein bisschen teuer, sondern das kann man immer hin und her, das ist ja das Ziel der Aktion, dass wir hier einmal eine Investition haben und dann verbraucht sich das Material nicht und wir können jederzeit Wärme einspeichern und bei Bedarf wieder ausspeichern.
Also das vielleicht kurz noch zur Erklärung für alle, die die letzte Podcast-Folge als Stundenwiederholung nicht im Kopf haben, sondern gar nicht wissen, wovon du jetzt sprichst. Es geht darum, eine chemische Substanz zu finden, die Wärme aufnehmen kann und bei Bedarf wieder abgeben kann und danach aber nicht verbrannt ist, wie Holz zum Beispiel, sondern danach wieder zur Verfügung steht, dass man wieder Wärme einspeisen kann und wieder abgeben kann, um eben die Wärme, nicht als Abwärme in die Luft oder in die Flüsse zu verlieren, sondern sie so zu speichern und wiederverwenden zu können, damit nicht so viel Energie verschwendet wird.
Völlig richtig. Also das sind reversible Reaktionen, es sind Gas-Feststoff-Reaktionen. Das Gas kann alles Mögliche sein. In unseren europäischen Projekten sind wir einfach mit Wasserdampf unterwegs, also Luftfeuchtigkeit. Das ist die billigste Variante, die man sich vorstellen kann.
Als Sauna-Fan, womit sollst du sonst
womit
arbeiten?
Sonst, genau, heiße Luft. Ja. Das ist wirklich etwas extrem Wichtiges im Leben. Ja. Nicht aus dem Mund von Politikern, sondern in dem Fall tatsächlich praktisch anwendbar. Ja. Da haben wir jetzt als erstes Zwischenziel die Herstellung von so einem Demonstrationsreaktor in der Dimension, in der Leistungsdimension von 5 Kilowatt. Und da haben wir einen ersten Reaktortyp über das letzte Jahr entwickelt. In diesem Konsortium sind also, das wird geführt von der Technischen Universität Dänemark in Kopenhagen und da sind unter anderem Kollegen aus den Niederlanden dabei, aus Deutschland, aus der Ukraine sind ganz hervorragende Anlagenbauer dabei, die Firma T-Mac, die haben uns da einen ersten Reaktor gebaut, der zu unserer großen Freude auch gleich auf Anhieb funktioniert hat, also das ist wirklich Hut ab, die Kollegen dort haben wirklich was am Kasten, kann ich als Chemiker nur sagen, also für mich war das wow, Zauberwerk, ich bin kein Ingenieur, der hat also wirklich schön funktioniert, wir sind da jetzt einmal 3 Zyklen gefahren, das klingt noch nicht sehr viel, aber wenn man nicht weiß, ob das Material das überlebt, ja, dass man es mit Hitze einmal beladet, dann schaut eine Zeit lang, wie lang speichern wir das jetzt und nach einigen Stunden speichern wir die Wärme wieder raus und dann fahren wir wieder rein.
Rausspeichern ist ein chemischer Fachausdruck?
Ja, oder führen sie ab über einen Wärmetauscher, ja, wie die Ingenieure das wahrscheinlich korrekter bezeichnen würden. Und wir haben uns dann nach 3 Zyklen dann einmal angeschaut, hat das Material, das in, allein von seiner Konsistenz her mal rein optisch betrachtet, überlebt oder hat sich das irgendwie deformiert oder ist das in diesem Reaktor irgendwie zum Beispiel eben gewandert. Ja, das kann natürlich passieren, wenn das dann einfach sich irgendwo absetzt und dann der Kontakt zum Wärmetauscher schlechter wird. Ja, dann würde auch, obwohl das Material an sich noch okay ist, einfach die Wirkungsweise nicht mehr brauchbar sein. Ja. Also das sind ja viele Dinge, die man da mitdenken muss, die wir als Chemiker gar nicht kennen. Ja. Ich kann mich nur um die chemischen Eigenschaften kümmern und das ist ja das Schöne an so einem interdisziplinären Projekt. Da sind Leute dabei. Ich war ja jetzt gerade erst unlängst in Litauen bei einem Konsortialmeeting. Dort sitzen eben Kollegen, die sich mit der Mess- und Regeltechnik beschäftigen, um eben diese ganzen Wärmeströme, Massenströme, wie viel Wasserdampf oder feuchte Luft in welcher Zeiteinheit, wie eingespeist wird, wo sind überall Messpunkte und Messsonden, die das dann automatisch steuern und so weiter. Weil das Ganze muss ja dann in einem industriellen Kontext ja quasi als Selbstläufer regelbar sein. Ne? Da kann ich ja nicht jedes Mal reinschauen, ne? Tut sich was oder nicht. Ne? Und so weiter. Also das sind also ganz, ganz verschiedene fachspezifische Kolleginnen und Kollegen am Werk. Ja. Und das Fernziel nach den 4 Jahren Projekt wäre sogar eine etwas größere Anlage mit 35 Kilowatt. Und Das wird dann in einem Versuchspark in Schweden aufgebaut. Ja. Das ist also das Endziel dieser großen Forschungskonsortiumsgruppe. Und Glück habe ich auch gehabt, muss man sagen. Es ist nicht immer nur, dass man durch fleißige Arbeit das sich erarbeitet, sondern man muss auch ein Quäntchen Glück dabei haben. Dadurch, dass ich diese Leute kennengelernt habe in diesem ersten Konsortium, bin ich dann auch quasi voulé in ein zweites Konsortium hineingeschlittert, ja, sage ich mal, das jetzt mit 1. Jänner kommenden Jahres startet. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil das ist tatsächlich eine Weiterführung von unserem ScienceBusters TV-Auftritt, diesem Log-Angebot, das wir da gemacht haben.
Ich glaube, naturwissenschaftliches Log-Angebot hat die Folge geheißen. Wir verlinken das dann in den Shownotes.
Und da habe ich ja dieses Kalkbrennen und Kalklöschen gezeigt. Ja. Und genau diese Grundreaktion wollen wir dort jetzt in größerem Maßstab wirklich durchführen. Das sind noch einmal 2,5 Millionen für 3,5 Jahre in diesem auch wieder größeren Konsortium natürlich. Da ist die Idee jetzt einerseits Tag-Nacht-Puffer für solarthermische Kraftwerke herzustellen. Vielleicht ganz kurz erwähnen, was ist das? Solarthermische Kraftwerke sind nicht Photovoltaik, wie wir sie jetzt eigentlich fast überall schon sehen, sondern das sind Kraftwerke, die die Hitze der Sonne tatsächlich ausnützen, und zwar über Spiegel, und die fokussieren das dann auf einen zentralen Turm, üblicherweise.
Auf den man dann aber nicht draufklettern soll, wenn gerade fokussiert worden ist.
Nein, das würde man nicht überleben. Und dort ist so ein Receiver, ja, der diese gefokussierte Sonnenhitze aufnimmt. Das ist üblicherweise mehrere hundert Grad heiß da oben. Ja, also so 600 Grad kriegt's da locker. Ja. Das sind Salzschmelzen, die man hier verwendet als Wärmemedium, das diese Wärme aufnimmt. Diese Salzschmelze treibt dann einen Dampfgenerator an und der Dampfgenerator erzeugt Strom. Mhm. Ja, also eine ganz, ganz simple Geschichte. Funktioniert super, solange die Sonne scheint. Nur blöderweise wird es irgendwann Abend und Nacht und dann ist finster. Damit jetzt diese Salzschmelze in diesen Röhren nicht fest wird, muss die geheizt werden in der Nacht. Ja. Die muss mindestens 110 Grad warm bleiben, weil sonst erstarrt es, und wenn das einmal erstarrt, dann ist die Leitung hin.
Dann kann man das Kraftwerk warten oder wegschmeißen?
Das kann man dann eigentlich wegschmeißen. Also
das heißt, wenn man auf Willhaben eine Anzeige sieht, nagelneues Solarkraftwerk mit kleinen Mängeln, erstarrte Salzschmelze, soll man nicht zugreifen?
Nein, eher nicht. Das ist mehr als ein Bastlerjob. Ja. Und das ist aber nichts, was exotisch ist. Also allein in Spanien stehen mittlerweile 50 Anlagen. Ja. Man hört vielleicht nicht wahnsinnig viel davon. Aber im Süden Spaniens zum Beispiel, in der Nähe von Almeria, da war ich sogar selber mal auf so einem Site-Visit, das ist die Plataforma Solar. Das ist ein Riesending, ja, mit auch als Forschungszentrum ausgebaut. Da ist halt jetzt die Überlegung, in der Nacht diese Wärme, die ich brauche, um diese Salzschmelze warm zu halten, mir aus der Spitzenlast, genau um die Mittagszeit, ist die Sonne so heiß und auch diese Fokussierung wäre zu stark, dass man Teile dieser Spiegel wegblenden muss, weil man sonst diese Salzschmelze überhitzen würde.
Mhm. Dann würde sie verdampfen?
Und man würde sie chemisch zerstören. Mhm. Ja. Das heißt, da ist die Überlegung, ob man nicht diese Spitzenlast teilweise auskoppelt und thermochemisch jetzt für die Nacht zwischenspeichert, eben durch dieses Kalkbrennen-Kalklöschen-System, und dann sozusagen jetzt nicht elektrisch mit Heizschlangen oder womöglich mit fossiler Energie diese Salzschmelzen zu warm zu halten, sondern eben aus der ursprünglich von der Sonne geholten Energie hier jetzt umzusetzen.
Also da ist man ja wirklich schon sehr nahe am Perpetuum mobile, oder?
Naja,
also es gibt Sonnenlicht, also man muss die Materialien einmal alle zur Verfügung haben, aber dann...
Wir verteilen sozusagen die Wärmelast der Sonne dann über 24 Stunden und nicht nur die Tageshelligkeit. Ne? Also das ist ja das Spannende und Schöne an dieser thermochemischen Energiespeicherung, dass die ja im Prinzip verlustfreie Speicherung bedeutet. Ja? Weil die Reaktion, die in die eine Richtung Energie frisst, liefert genau dieselbe Energie in die andere Richtung wieder zurück. Ja? Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, Energiehaltungssatz. Ja? Aber natürlich, der Hund liegt immer im Detail. Ja. Wenn man das dann im Praktischen umsetzen will, hat man natürlich über Umwandlungsverluste. Also das ist zumindest eine der angedachten Anwendungen. Und eine andere wäre natürlich, das wäre sozusagen fast die eierlegende Wollmilchsau, ist dann die saisonale Speicherung. Das heißt, Überschusswärme aus dem Sommer in den Winter retten und dann in zum Beispiel Fernheizwerke unterstützende Leitungen einspeisen und damit sozusagen den Primärenergieverbrauch für die Fernwärme einfach zu reduzieren. Mhm. Also das wäre natürlich überhaupt ideal. Ne?
Das klingt natürlich alles schon wesentlich avancierter, also fortgeschrittener, als wir haben das erste Mal, glaube ich, in der Wolfram-Folge kurz drüber geredet, über TCM, also thermochemische Materialien, das muss man immer dazu sagen, sonst klingt es immer unseriös. Das war ganz am Anfang, eine der Folgen, glaube ich, unter den ersten 10 Podcast-Folgen. Dann vor einem Jahr haben wir drüber geredet und mittlerweile sind das ja wirklich schon große Anwendungen, wo man jetzt schon ein Licht am Ende des Tunnels sehen kann, dass das tatsächlich eine von vielen Technologien sein kann, die wir natürlich brauchen, um neben Lebensumstellungen und Systemumstellungen die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Aber das sind ja gewaltige Fortschritte mittlerweile, oder?
Ja, also ich bin selber fasziniert, in welchem Tempo das alles vorangeht. Also ich glaube, das ist bei vielen Forschungsthemen der Punkt, wenn sich einmal ein paar Leute gefunden haben, die gut zusammenarbeiten können, die sich gut ergänzen und die auch die Sprache des anderen Fachbereichs langsam gelernt haben, das ist nämlich eigentlich die Anfangshürde, die man immer hat, weil ich habe mit Maschinenbau nicht wahnsinnig viel am Hut gehabt.
Du warst mit denen allen in der Sauna?
Nein. Noch nicht, ja. Aber das hat sich eben über die Zeit jetzt ergeben. Umgekehrt ist es ja auch lustig, dass bei allen unseren Konsortialmeetings ich dann immer so in Kaffeepausen und abendlichen durchaus auch alkoholschwangeren Nachbesprechungen ich dann ein bisschen Chemienachhilfe für die Kollegen geben darf, weil die dann halt erst langsam verstehen, wo wir die Probleme sehen. Also das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und Lernen voneinander und miteinander wachsen. Ja. Aber wenn das einmal sozusagen diese Anfangshürden genommen sind, dann nimmt das einfach Momentum auf. Ja. Das macht dann einfach Spaß. Ja. Ich kriege jetzt da im Dezember von dieser Gruppe aus Kopenhagen von einem Postdoc-Besuch für ein halbes Jahr. Der kommt zu uns, einfach auch bei uns Dinge dazu zu lernen, aber auch er bringt irrsinnig viel Know-how mit, das wir nicht haben. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass da noch einmal wieder ein weiterer Turbo gezündet wird.
Ne? Weil am Anfang warst du ja ein bisschen verzagt, weil du auch, glaube ich, in Hannover auf einer Messe warst, wo sich Leute, weil das Gas so billig war, überhaupt nicht interessiert haben, thermochemische Materialien zu forcieren und mittlerweile aber eben durch die schon im Gange seienden und noch drohenden Kriege, die Verteilungskämpfe und die Klimakrise, gibt es auch genug Dotierung und durch die Dringlichkeit des Problems geht es jetzt tatsächlich schneller?
Ja, es ist immer alles ein bisschen zeitverzögert natürlich, aber derzeit ist tatsächlich die Marktsituation auf dem Energiemarkt etwas, was für uns arbeitet, klarerweise. Ich kann immer nur sagen, wir können natürlich auch keine Wunder verbringen, ja. Und deswegen bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig, hier die allein selig machende Lösung anzubieten. Es ist eines, wie du richtig gesagt hast, von vielen möglichen Parallelstellschrauben, an denen wir arbeiten. Eine andere ist eben genau die, an der der Alexei arbeitet. Mhm. Und das ist deswegen mindestens genauso wichtig, ja. Und wer weiß, was in ein paar Jahren bei dir herauskommt, ne?
Das ist ja immer das, was wir auf der Bühne gern sagen, in den Büchern gern sagen, in den Radiosendungen und auch im Podcast ein wiederholtes Mal, dass die Klimakrise ja eine Krise ist, die nur dann, also in den Griff zu kriegen ist sie eh nicht, aber wo man nur dann verhindern kann, dass es noch schlimmer kommt, als es eh schon ist, wenn man wirklich alles, was man in Reichweite hat, verwendet, um dagegen zu kämpfen. Und es gibt aber auch schon alles in Reichweite. Man muss es nur verwenden und nicht vertrösten auf irgendwann einmal, wenn was erfunden wird und dann wird's gut, sondern man muss das, was jetzt da ist, verwenden und zwar alles.
Ich finde das auch sehr interessant, dass diese Technologie in der thermochemischen Energiespeicherung von PETA und Photokatalyse, so die sind sehr komplementär eigentlich. Wir brauchen beide Sonnenlicht oder das Licht bringt viel Energie zu Erde, aber eigentlich PETA interessiert sich auf Infrarot. Teil des Lichtes, der eigentlich die Wärme bringt. Und für uns, für Photokatalyse, brauchen wir UV-Licht und sichtbares Licht. So eigentlich sehr komplementär, weil am meisten, um Sachen zu erwärmen, ja, braucht man nun diese Photonen, die ja im infraroten Licht liegen, und man kann eigentlich beide Prozesse sogar in eine Technologie vielleicht kombinieren.
Und da werden natürlich noch ein paar Aufgüsse notwendig sein, um das zu kombinieren, aber ihr seid schon auf einem guten Weg.
Genau.
Alexei, bevor wir zum beliebtesten Teil des Podcasts kommen, dem Teil, den sie manche Leute rausschneiden und ganz alleine anhorchen über ihre Streamingdienste oder dann später über ihre MP3-Player, nämlich die Ankündigung unserer Termine. Was steht denn bei dir in Zukunft an? Du bist jetzt seit 9 Jahren in Österreich, du bist Assistenzprofessor, also ASPROF.
Ja.
S-Prof, wie man auf Englisch sagt, also eine Laufbahnstelle, da haben wir mit Peter schon drüber geredet, also ihr müsst folgen, brav sein, Hausübung machen und dann wird es irgendwann einmal eine unbefristete Anstellung. Und dann geht's wieder hinaus in die Welt, oder arbeitest du eh mit den Leuten, mit denen du schon seit vielen Jahren gearbeitet hast, weiter?
Ja, gute Frage. Die Leute sind sehr wichtig eigentlich. Ich bin seit 9 Jahren hier und seit 2022 habe ich eine unbefristete Stelle.
Ja, schon, ja.
Das ist ziemlich schwierig in Akademie zu bekommen und ich habe Glück gehabt und die Unterstützung. Und mein Plan deswegen ist, in Wien zu bleiben. Mhm. Es gefällt mir sehr, auf der TU zu sein. Ich bin ein Teil einer großen Gruppe von Professor Dominik Eder und ich bin mit ihm seit den Münsterzeiten und wir arbeiten sehr gut zusammen.
Hat er dich mitgenommen oder du ihn?
Nein, er hat ein tolles Angebot hier in Wien bekommen und er hat mir das gerade angeboten, dass ich mit ihm komme, und das war sehr, sehr nett.
Und das, da wird sie weiter arbeiten.
Genau.
Das ist in einer Gruppe, die MECS.
Genau, molekulare Materialchemie. Mhm. Weil wir beide Sachen, Materialien machen, aber auch mit molekularer Seite arbeiten.
Und jetzt, nachdem wir es schon so heiß angeteasert haben, kommen wir tatsächlich am Ende, wie immer, zu den Parteienverkehren der Science Busters. Die neue TV-Staffel, sie ist bereits ganz fertig aufgezeichnet, jetzt haben wir es auch schon länger hinter uns, an der Uni Graz ist aufgezeichnet worden und wird laufend publiziert, bis circa Ende Februar geht es, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 5.11. jeden Dienstag in der Nacht ab 23 Uhr oder 22.55 Uhr auf ORF 1 und danach ein halbes Jahr weltweit abrufbar im ORF Player, da hat es ja endlich eine, zumindest in der Richtung, fortschrittlichere Gesetzgebung gegeben, dass jetzt nicht nur 7 Tage nachschaubar ist, die Folge, sondern ein halbes Jahr. Und morgen, am 10. Dezember, wieder ein Dienstag, kommt die neue Folge und tatsächlich ist Peter Weinberger da zu sehen, gemeinsam mit Elisabeth Oberzaucher in der Folge Ihr habt wohl die Technologie offen, in der wir unter anderem beantworten, wie gut brennen E-Autos, wie besiegt man Igel und stellen sich Tiere vor dem Winterschlaf eigentlich auch einen Wecker.
Am 16. Dezember gibt es die letzte Ausgabe von Frag die Science Busters live, alles rund ums Klima, für dieses Jahr. Wie immer von 13 bis 14 Uhr, eine Stunde lang auf Radio FM4. Neben Martin Buntigam antworten auf eure Fragen Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien und Lydia Linhardt, Klimaökonomin an der Uni Graz.
Die aktuelle Live-Show der Science Busters, also von uns, Planet B, gibt's weiterhin zu sehen. Das nächste Mal morgen in der Pölzhalle in Amstetten, also am 10. Dezember. Da kann man vorher zu uns kommen, in die Pölzhalle und danach live im Fernsehen Peter Weinberger bewundern. Am 7.1. im Orpheum Wien, am 17.1. im Neuen Rathaus in Linz, am 18.1. sind wir dann in Salzburg im Nexus Saalfelden zu Gast, am 20.1. wieder im Stadtsaal Wien, am 11. März im Kunsthaus Weiz und am 26. März im Stadttheater Wels. Und es kommen laufend noch immer irgendwelche Termine dazu, beziehungsweise jetzt schon für die neue Show, die noch gar keinen Namen hat, die im Oktober 2025 Premiere haben wird. Aber mit Planet B geht's dann noch weiter.
Dann geht's weiter, wieder einmal nach Deutschland, diesmal am 3.4. in das F-Haus nach Jena, am 4.4. in den Kupfersaal nach Leipzig, am 5.4. in die Schauburg Dresden, am 23.4. ins Zentrum Feldbach und am 16. Mai ins Freudenhaus Lustenau.
Das heißt, da sind wir dann nach Dresden wieder nach Österreich eingebunden. Science Busters for Kids gibt's auch weiterhin, digital im ORF-Player oder in der Kids-App, die es seit geraumer Zeit gibt. Jede Folge ungefähr 10 Minuten lang, aber viel länger, und die ganze Show mit Martin Moder und mir gibt's regelmäßig im Theater zu sehen. Das nächste Mal, wenn wir in Saalfelden sind, am 18. Jänner im Kunsthaus Nexus, da spielen wir dann am Abend Planet B. Und im Stadtsaal gibt's einige Science Busters for Kids Termine. Am 25.01. spielen wir sogar zweimal um 11 Uhr und um 14.30 Uhr. Am 14. April spielen wir um 15.30 Uhr und am 20. April wieder früher, nämlich um 11 Uhr eine Matinee mit Science Busters for Kids.
Und Chaos des Kalenderjahres, wie immer, mit Bauernsilvester und Silvestershows. Der Bauernsilvester mit Ruth Grützbauch, Florian Freistetter und Martin Buntigam am 27. Dezember im Landestheater Linz, am 28. Dezember in der Helmut-List-Halle in Graz, am 29. Dezember im Schauspielhaus Wien um 16 und um 19 Uhr und am 31. Dezember Silvester Edition 2024 der naturwissenschaftliche Jahresrückblick mit Martin Moder, Florian Freistetter und Martin Buntigam im Stadtsaal Wien um 16 Uhr und um 19.30 Uhr, wobei der Abendtermin schon so gut wie voll ist.
Glückskatze, zu guter Letzt mein Solo, schnurrt auch 2025 wieder am 4. und 5. Jänner im Kabarett Niedermeyer in Wien und am 10. und 11. Jänner auf der Kleinkunstbühne hin und wieder in Graz. Danke wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Suchen, Photosynthetisieren, Katalysieren, Aufspalten, Wasserstoffen, Abwärmen, Patentieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Peter Weinberger, danke Alexei Scherewan für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Wiedersehen, Baba, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute und schönen Tag.